ARD.
Mein Bruder ist halt auch mein Vorbild. Also der hat ja auch relativ früh Kinder bekommen. Wie der die erzieht, wie er Verantwortung übernimmt.
Ja.
Sich das abzuschauen, das ist für mich Vorbild.
Oh, das ist ein bisschen süß.
Hast du andere schon mal schlecht gemacht, um selbst besser dazustehen?
100%. Du?
Die Frage war an dich.
Ist passiert. Glaubst du, du könntest deinen Bruder 1-1 im Fußball besiegen?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das dachte ich mir.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich was ganz anderes und das haben wir damals im Garten auch unendlich gespielt und das war immer, das war 50-50 immer.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Aurel Merz
und
Felix Groß.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Hey!
Hallo Aurel, Mensch, ey, das, diese Wochen, diese fliegen ja hier, muss ich sagen, dass Felix. Wir jetzt schon wieder hier zusammen am Mikro sitzen. Die Vorfreude wird doch immer größer irgendwie.
Folge 3, ich freue mich auch immer
vier.
Mehr. Vier sind wir
bei. Ja, guck mal, so kommt man schon durcheinander.
Wir sind schon so, wir sind alte Hasen.
Ja.
Hey, da habe ich ich würde den Podcast zu beginnen, wie macht Lanz das immer mit Lanz und Brecht? Ich weiß nicht, ob es den Podcast noch gibt, aber der sagt doch immer, wo erwische ich dich, Felix?
Da hast du einen Punkt, Markus.
Vor allem, wo erwische ich dich? Wir sitzen beide zusammen in einem Podcast-Studio. Wir sehen uns ja auch. Ich finde, bei Podcasts weiß man das ja heute gar nicht mehr, ob die Leute wirklich beieinander sind oder ob die fern voneinander sind. Aber wir sitzen ja wirklich, wir sind ja noch richtige, ehrliche Arbeiter. Wir kommen noch, wir verlassen noch das Haus.
Ja, aber wir wollen uns ja auch kennenlernen und da muss man schon in einem Raum sein. Also.
Wenn du mit deinem Bruder Podcast machst, dann gehst du auch schon immer nach Spanien, oder?
Genau, also ne, immer im Wechsel. Okay. Eine Woche gehe ich nach Spanien, eine Woche kommt er nach Berlin. Ich bin wirklich im Studio und er ist wirklich überall. Also der hat wirklich schon von überall aufgenommen, schon in Saudi-Arabien und keine Ahnung. Er war auch schon mal hier in Berlin im Hotel, während ich im Studio war. Auch wild. Wir haben auch schon zusammen Hotels aufgenommen. In Schottland war, ach, der ist ja eh überall. Also das ist ja alles möglich, Gott sei Dank. Wir sehen uns dann auch immer über Kamera. Und das haben wir am Anfang nicht gemacht. Am Anfang haben wir die Kamera ausgemacht, weil wir dann immer das Gefühl hatten, wir können uns nicht konzentrieren, wenn wir uns sehen.
Echt? Ist das so?
Ja.
Eigentlich ist es doch voll geil. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich mag das, wenn man sich sieht. Mir ist auch aufgefallen, wenn man einen Podcast aufzeichnet, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Das ist ein Unterschied, als wenn man zu Hause sitzt.
Ja.
Wenn ich zu Hause sitze, dann gebe ich so Antworten, wie so Phrasen, weil du hast das Gefühl, du redest ja mit einer Maschine irgendwie.
Ja.
Und so macht es viel mehr Spaß.
Das finde ich auch.
Deshalb freue ich mich, dich heute zu sehen. Du gibst mir so Spring in my Step, aber das klingt irgendwie.
Ja, aber ich muss trotzdem sagen, das ist aber jetzt schon Vorfreude da und auch schon ein bisschen Wehmut, weil man weiß, es ist jetzt die vorletzte Folge.
Das stimmt tatsächlich. Wer weiß, was heute passiert? Ich meine, vielleicht verstreiten wir uns.
Ja, vielleicht freuen wir uns auch, dass es dann. Vielleicht brechen wir dann auch ab, dann gibt es ja keine fünfte.
Eigentlich finde ich es fast geil, wenn wir noch so einen richtigen Streit hätten. Aber ich meine, mit dir, dadurch, dass du ja du bist ja ein richtiger Wettkämpfer, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, bin froh, dass wir kein Spiel jetzt haben, was wir aktiv gegeneinander spielen.
Ist aber körperlich so, ne? Wir können jetzt hier keinen noch Armdrücken. Armdrücken geht immer so, also brauchst du nur diesen Tisch.
Das stimmt allerdings, aber ich meine nicht mal körperlich. Ich glaube, du bist jemand, wenn man dich gegen so ein Match ärgerlich schlagt, wärst du auch ein bisschen sauer, oder?
Ja, Mann. Also ich hoffe, du machst irgendwann nochmal so eine Game-Show oder sowas und dann will ich dabei sein.
Auf jeden Fall, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Also ich weiß auch, dass wenn ich Shows mache, Competition-Shows mache, dann bist du auf jeden Fall oben auf der Liste.
Ja, da freue ich mich jederzeit, melde dich.
Weil du so ein richtiger Player. Habt ihr manchmal so Brettspiele gespielt oder so? Also, weil ich kann mir vorstellen, du bist competitive, dein Bruder ist competitive. Ich vermute, dein Vater, du hast mal erzählt, der war Ringer.
Mhm.
Und deine Mutter war was?
Badminton. DDR-Meisterin.
Ich kann mir vorstellen, was ist das? Wie ist denn das, wenn ihr so Brettspiele spielt oder so?
Ist egal, was Brettspiele, Fußball, egal, aus allem wurde ein Wettkampf gemacht. Und ich war immer der Typ, wirklich so schnell frustriert und schnell sauer und so, Mensch, ärgere dich nicht, hat halt gar nicht gepasst zu mir. Also, da ist alles durch die Gegend geflogen, wenn ich da irgendwie rausgeschmissen wurde, der Kegel weggekickt wurde. Und ich war immer so schnell auf 180. Ich habe mich immer so schnell aufgeregt, wenn was nicht funktioniert hat. Und mein Bruder das komplette Gegenteil. Wir haben in der letzten Folge auch drüber gesprochen, diese Ruhe bewahren, auf sich selbst vertrauen, auch in schwierigen Phasen und so. Und das hat mich immer noch wirklich wilder gemacht, wenn ich den gegenüber gesehen habe und der war so gut drauf, auch wenn mal was nicht lief. Und das ging alles so einfach für ihn. Und
Geil, also du hättest quasi so diese Mentalität, selbst bei so einem Brettspiel würde der die bringen.
Ja.
Der wäre selbst dann so cool.
Ja, ja, ja. Aber wir ja haben alles gruselig, gespielt. Also Alter. Wir haben aus allen Wettkampf gemacht, aus allen Tore gebaut und Handball, Fußball draus gemacht. Wir haben uns im Garten ein Tennisnetz aufgespannt, haben Tennis gespielt, obwohl gar kein Platz eigentlich dafür war. Auch in der Auffahrt dann haben sich die Nachbarn haben sich immer gefreut, dann, wenn wir da unser Tennisnetz gespannt haben. Also wir haben wirklich alles, aus alles einen Wettkampf gemacht und das geht bis heute.
Und wie ist es zum Beispiel, wenn ihr diskutiert? Also ist dann, muss dann jeder die Diskussion gewinnen? Also gerade auch am so mit der Familie, also am Familientisch?
Das ist ja wieder so, ne? Also reden, dann über schwierige Themen diskutieren, gibt's gar nicht so viel. Es geht dann immer mehr ums Handeln und dann vielleicht eher dann immer noch totschweigen. Aber es ist schon so, dass wir uns dieses Kompetitive wirklich behalten haben. Das wird, glaube ich, auch gefühlt bis zum Lebensende gehen. Ich war vor ein paar Wochen bei Toni in Madrid. Und er hat sich ja so seine eigene Sporthalle da auf sein Grundstück gebaut. Ne? Und
weil er hat ja so eine, also warte mal, das ist so eine Sporthalle und die ist so, also wie, also ich sehe es manchmal, wenn ich so, wenn man so Crips-mäßige Sendungen guckt, wo dann halt ein Basketballer bauen sich eine Basketballhalle irgendwie ja auf ihr Gelände. Aber hat er denn eine Fußballhalle oder was?
Ja, das ist so wie eine Halle, da hast du einen Basketballkorb mit drin, da hast zwei Tore gegenüber. So zwei,
also wie in der Schule?
Genau, zwei Handballtore gegenüber quasi. Geil. Kann sein Bett mit einem Netz da aufspannen. Und
also wie eine Mehrzweckhalle. Ja, ja. Wozu?
Ja, wird Spaß machen.
Aber spielt er dann auch, spielen dann da Leute manchmal Handball oder so?
Ja, der hat drei Kinder, die sind da schon dann immer ordentlich und er auch so über ein paar Körbe werfen rübergehen. Es ist halt natürlich absoluter Luxus, aber ja, es ist halt geil. Immer geil. Es ist
mega geil.
Und es war ein Dienstag, wo ich da bin, das heißt, Kinder frühst in die Schule gebracht.
Mhm.
Und dann, er hatte einen freien Tag.
Mhm.
Und dann war es so, komm, jetzt haben wir noch mal einen halben Tag zusammen Zeit, was machen wir? Okay, erste Amtshandlung an die PlayStation gesetzt, wie früher, zwei Spiele NBA gezockt. Ja. So.
Geil.
War aber nicht mehr wie früher, bis wir das hinbekommen haben, dass das Spiel losging, weil wir hatten das Passwort nicht. Und das Passwort hat der Sohn, der war aber in der Schule.
Gott, dann rufst du den Sohn in der Schule an, oder was?
Ja.
Und rufst du dann bei der Rektorin an und sagst.
Und was machen wir jetzt? Komm, wir holen ihn aus der Schule raus, das ist wichtiger. dann wurde Gott sei Dank.
Haben die ihn wirklich aus der Schule
geholt? Nein, haben wir nicht. Gott sei Dank wusste Tonis Frau das Passwort. Das wäre uns früher auch nicht passiert, ne? Also das haben wir alles dann selbst geregelt. So, und dann irgendwann sind wir beim Spiel, haben wir PlayStation gespielt und dann ging es weiter rüber in die Halle. Erst haben wir Basketball 1-gegen-1 gespielt, dann haben wir das Badminton-Netz aufgestellt, erstmal von der Tochter die ganzen Turnsachen zur Seite geräumt, das Badminton-Netz aufgestellt, dann Badminton gespielt. Ey, ich war so tot an dem Tag. Das ist geil. Muskelkater 3 Tage gehabt.
Aber so, oh Mann, solche Tage vermisse ich so sehr. Ich habe mal mit meinem besten Freund zusammen gewohnt und da haben wir halt auch so viel gezockt, ne? Also wir haben... Haben wir League of Legends gezockt und dann sind wir auf dem Basketballplatz, dann haben wir Basketball gezockt, dann sind wir ins Gym gegangen, dann haben wir Sport gemacht. Das waren so geile Tage und die habe ich ja gar nicht mehr.
Ja.
Oh, wie geil. Und das ist natürlich, aber das hast du ja auch nicht mehr, weil mein Messerkumpel wohnt in London, mit dem würde ich wahrscheinlich auch noch in solche Sachen verfallen, aber wenn der jetzt da ist, dann machen wir irgendwie, keine Ahnung, dann gehen wir einen trinken und that's it. Man kommt gar nicht mehr dazu, zu diesen Fun-Sachen. Und so eine Sporthalle ist ja so fett, Mann. Wer hat gewonnen?
Ach, Toni.
Wirklich?
Ja, Basketball 15-14 hat er gewonnen und Badminton hat er klar gewonnen, da war ein bisschen mehr im Training.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen unfair, weil er trainiert ja immer noch wie ein Leistungssportler. Würdest du, weil bei NBA-Spielern wird es ja immer so...
Ich habe PlayStation gewonnen, das wollte ich noch dazu sagen.
Da muss
ja nicht fit sein.
Aber das ist doch bei so Basketballern, wird ja immer gesagt, ja, würde Jordan in 1-1 besiegen, LeBron gegen Jordan 1-1. Weil 1-1 ist was ganz anderes als ein Spiel mit Mitspielern und so weiter. Ja. Glaubst du könntest deinen Bruder 1-1 im Fußball besiegen?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Das dachte ich mir.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich was ganz anderes und das haben wir damals im Garten auch unendlich gespielt und das war 50-50 immer. Also wirklich, wir haben uns auch gegenseitig schön umgegrätscht und sonst was. Also da war schon auch viel Wettkampf da. Und ja, natürlich. Also das ist was komplett anderes.
Boah, ich vermisse das. Wir haben früher in Wien, also ich habe in Wien studiert und dann sind wir immer nach, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, in so einem Park gab es so einen Platz. Und dann haben wir halt so immer 2 gegen 2, 3 gegen 3 und so weiter gespielt. Und das war so geil. Und einmal kam dann einer, der war dann öfter da, der war irgendwie eine Weile weg gewesen. Das war auch ein Bundesligaspieler, österreichische Bundesliga, also ein Pro. Und er hat uns komplett eingesagt. Und dann haben wir Aber wir haben auch einen Kumpel, der ziemlich gut Basketball spielt. Dann haben wir den nach Wien geholt, sind zurück und dann haben wir die eingesagt. Ich meine, der Typ war Profi und wir haben dann trotzdem im 3 gegen 3 gegen die gewonnen. Oh, es war so geil. Oh, ich vermisse das. Irgendwie so ein bisschen, das ist immer so Wettkampf. Ich meine, ne, fehlt einem so im normalen Alltag, gibt es halt weniger Wettkampf. Und ich meine, es geht ja mir mehr so um dieses Zocken. Es geht ja um dieses, ich weiß nicht, irgendwie so. Ja,
es muss um was gehen. Ja, so weißt du, nicht nur aus Spaß sein. So. Klar, macht Spaß, aber auch Spaß, ohne dass am Ende irgendwie was bei rumspringt. So. Und wenn es nur dieser Trash-Talk ist und du weißt, du kannst ihn jetzt einen Tag damit aufziehen, weil du gewonnen hast.
Einfach irgendwie.
Das ist das Allergeilste. Und es ist immer so, wenn du aus diesem Ding kommst und das so aufgewachsen bist, dann ist es für dich komplett normal. Und meine Frau versteht das immer nicht, dass wenn wir mal irgendwas spielen, so, dass ich da immer gewinnen will und dass ich da so auch richtig sauer bin, wenn sie gewinnt. Das kennt die nicht, weil wenn die sagt so, wenn ich gewinne, ja, ist okay, freue mich. Nein, ich will nicht, dass du dich für mich freust, Mann.
Ich hab das auch, bei welchem Thema habe ich denn das zurzeit, wo mir immer vor, genau, ich mache manchmal so diese Sportkurse und da wird deine Leistung wird halt gemessen und am Ende gibt's eine Rangliste. Das heißt, du machst diesen Hit-Workout und dann wird halt gemessen, wie viel Leistung du gebracht hast. Und alle sagen mir immer, ah, das nervt sie so, dass da die Leistung gemessen wird und so weiter. Und ich, an manchen Tagen weiß ich schon, okay, heute versuche ich, ist mir egal, ob ich Mittelfeld, Letzter, whatever. Ja. Aber an manchen Tagen gehe ich da rein und denke mir so, fuck it, ich fühle mich heute geil. Ich werde alles geben, um Erster zu sein. Und ich quäle mich dann so durch und dann freue ich mich so vor mich hin und so weiter. Und alle, die sagen mir immer so, hey, warum machst du das? Das geht hier doch gar nicht darum. Ich so, doch, es geht mir darum. So zu fahren. Und dann wird am Ende der Trainer liest immer so die Bestenliste vor. Liest er so eins bis drei vor. Und dann liest er so vorne: 1, Aurel, 2, 3. Und dann sagt der Typ so: yeah, ladies on top again. Und ich murmel so vor mich hin, ich bin ein Junge. Ich hatte so ein Gefühl, als hätte jemand mein Credit geklaut.
Na Mann, aber ich sag dir ganz ehrlich, du brauchst, auch mit dem Messen, so, ich brauche ein Ergebnis am Ende. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber ich kann nicht irgendwie da was machen und dann gehe ich einfach nach Hause. Ich brauche irgendwas, weißt du, also ich muss gewonnen haben, ich muss eine Zahl haben, irgendwas.
Das ist so witzig, weißt du? Aber irgendwie, weiß ich, bei so sportlichen Sachen kann ich, weil viele Leute, und das ist ja auch vollkommen okay, also für viele Leute war es ja auch immer dieser Horn, ne, Ehrenurkunde, Siegerurkunde, Bundesjugendspiele, dann diese Noten und so weiter. Viele haben da keinen Bock drauf und das ist ja auch, finde ich, vollkommen okay. Es gibt aber halt irgendwie so ein paar Obsessies, die irgendwie das mögen. Und ich muss sagen, ich mag es halt einfach eigentlich auch. Also ich finde es irgendwie schon cool.
Ja, und da kommt vielleicht auf das Thema, womit wir die letzte Folge beendet haben, weil da habe ich dir ja gesagt.
Ah, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt weiß ich sogar sofort, welche Sendung du. Ich weiß alles, okay, ja. Drop it.
Habe ich dir ja gesagt, bei welcher Sendung ich mal gerne. Also allgemein habe ich immer Bock, mal so Quizshows zu machen und so, mal da auch zu zeigen, was ich weiß und was ich nicht weiß. Aber da haben wir auch so einen Wettkampf zu haben. Aber meine absolute Lieblings.
Lass mich raten jetzt. Also genau, erstmal, es geht doch grundsätzlich darum, an welcher Sendung du auf jeden Fall teilnehmen wollen würdest, ne? Und ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, nach 3,5 Sendungen mit dir, bin ich mir sicher, dass du sagen wirst, du willst bei Schlag den Star mitmachen.
Ja, Mann. Und eigentlich früher halt Schlag den Raab, weil damit bin ich so aufgewachsen und da will ich einmal mitmachen. Ja. Das ist so geil, weil ich war auch immer für Stefan.
Ja.
Weil ich war immer für Stefan, ich war nie für den Kandidaten, weil der war auch so ehrgeizig, weißt du, und der wollte unbedingt gewinnen.
Ehrgeizig,
Und ich finde, gerade auch im Fernsehen, natürlich will man irgendwie auch gut dastehen und sympathisch sein und keine Ahnung was, aber wenn du so eine Show machst, wo ein Wettkampf ist, dann will ich doch gewinnen. Und das vermisse ich manchmal bei so Gaming-Shows, so, wenn die alle so nett untereinander sind. Ist ja okay, aber da vermisst das dann wirklich jemand so ehrgeizig ist und gewinnen will. Und das war bei Stefan so der Fall. Und deswegen habe ich dann mit ihm immer mitgefiebert, auch bis nachts 2 Uhr und so. Und jetzt aber einmal will ich hier mitmachen und so. Und jetzt gibt es natürlich Schlag den Raab nicht mehr, jetzt ist es Schlag den Star.
Schlag den Star.
Da würde ich sofort mitmachen.
Ja, da geben wir hier gerade ja die Bewerbung ab. Ich gegen dich, beschlag den Star,
ja,
du gegen mich. Ja, boah, ey, ich weiß nicht, also ja, du wärst auf jeden Fall ein Horrorgegner für mich, glaube ich. Weil du würdest, ich glaube, ich schweife mal ab in ein paar Spielen und bin wo ganz anders, weiß ich auch das Gefühl, du bist die ganze Abend so intens.
Ja, Mann.
Und ich glaube, du würdest auch deine sehr nette, bist du wahnsinnig nett, du taust richtig auf und man guckt in dein Lachen und so, aber ich glaube zwischendrin, wir haben ja schon mal gegeneinander angetreten, und du kannst zwischendrin richtig, switchst du richtig und bist richtig ernst.
Ernst, ja, voll konzentriert dann auch, weil ich dann einfach gewinnen will, aber so auch wirklich, Fußball habe ich genug gespielt, aber da so viele verschiedene Wettbewerbe, irgendwie Kleinigkeiten, ja, ob's, keine Ahnung, was die alles gemacht haben, Geschicklichkeit oder sonst was. Da habe ich voll Bock drauf. Und auch Wissen und so Quizshows. Mir ist es auch egal, was nicht, also wenn ich was nicht weiß, ist es so. Und auch was man vielleicht eigentlich wissen müsste und ich weiß es nicht, was zum Allgemeinen. Und das kann ich voll mit umgehen dann.
Aber du bist hundertprozentig jemand, der, wenn er dann nicht gewinnt, auch sauer ist. Also nicht sauer mit sich selbst.
Mit mir selbst, ja. Gar nicht auf dem anderen. Also es gab mal dieses Schlag den Raab-Sendung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit Hans Martin. Hans Martin war ein Kandidat.
Einfach so als
wurde dann nur noch Hass-Martin genannt irgendwann.
Ja.
Weil der war so extrem unsympathisch ehrgeizig. Ja. So, weißt
aber hat er gewonnen?
Der hat gewonnen am Ende, ja. Ja, ist scheißegal. Ja. Aber es war ja wirklich immer so, dass der Großteil dann auch für den Kandidaten war, der Leute, die zugeschaut haben. Aber an dem waren einfach alle, also, konntest du immer so sehen auf Twitter dann so die Kommentare und so, und dann war wirklich alle für Stefan, weil der so unsympathisch ehrgeizig, so, das will ich ja auch nicht sagen.
Aber Stefan Raab war das ja selbst schon.
Ja, aber, weiß
aber
nicht.
Aber er war halt, das war wie also dein Typ, den man kennt ihn. Das war,
ja, der war aber auch, der Hans Manni war so aggressiv ehrgeizig, so, weißt du, das war irgendwie so.
Jetzt googeln, ehrlich.
Ja, muss mal gucken.
Weil ich will mein Gesicht zu Hans Martin. Hans Martin schlagt den Raab, oder was?
Ja, Mann. Und ich habe da, also ich war ja so immer schon für Stefan und an dem Abend und den hat der auch noch gewonnen, der Hans Martin, da war ich echt sauer dann nachts um 2 Uhr.
Okay, da so ein langer Lulatsch, ne? Hammer, Alter. Hass Martin.
Ich weiß gar nicht, wie viel Geld es an dem Abend ging, aber der ist auf jeden Fall mit ordentlich nach Hause gegangen.
Ach stimmt, der Jackpot hat sich immer erhöht, ne?
Ich glaube immer 500.000.
Und dann wird es höher, ne?
Ja, immer doppelt.
Auch krass.
Also immer 500.000 mehr.
Ist ja krass, das sind so krasse Summen eigentlich, ne? Wenn du das gewinnst, macht es auch Spaß. Dabei Schlag den Star, gibt es 50.000?
100, glaube ich.
100.
Mhm.
Und das behält man oder geht es an gemeinnützigen
Zwecken? Das behält man.
Wirklich?
Mhm. Ja, ich habe 1, 2 Freunde, die da mitgemacht haben schon und haben, bei einem weiß ich, die haben vor sich abgesprochen, haben egal wer gewinnt, machen sie Hälfte, Hälfte.
Haben sie gemacht?
Ja.
Und haben sie auch durchgezogen?
Haben sie durchgezogen, weil die sich auch kannten untereinander. Würde ich aber nicht machen. sag ich dir jetzt schon mal.
Ja, aber ich muss auch tatsächlich sagen.
Also dann lieber null.
Ich muss auch sagen, normalerweise wäre mein Gedanke so, dass es mir dann irgendwie fast egal wäre zu gewinnen. Aber dann, wenn ich mir so denke, okay, also ich kann jetzt 100.000 mitnehmen. Motherfucker, it's on.
Ja, oder?
Ja, also, das schon
Vorteilen ist natürlich die sichere Variante. Ich würde trotzdem gewinnen wollen.
Ja,
so.
Also ich würde dich auf jeden Fall zum Essen einladen danach. Ja. Richtig, richtig gut, wenn ich, aber nur, weil du so traurig wärst, dass ich dich komplett eingesagt
habe. Ich würde auch nicht die Einladung nicht annehmen, weil ich so sauer bin. Ja, geh alleine essen. Ne?
Das wäre so geil, die Einladung nicht annehmen. Ja, irgendwann wirst du.
Auf jeden Fall nicht an dem Abend, vielleicht eine Woche später.
Irgendwann wirst du drüber hinwegkommen. Was würdest du an dem Abend machen? Ich meine, Schlag den Star findet ja so spät in der Nacht statt. Ja. Was würdest du an dem Abend machen, wenn du es verlierst? Also wie würde die Nacht weitergehen?
Ich würde nicht schlafen. Aber das war auch immer so nach, ist eigentlich, glaube ich, unabhängig von Sieg oder Niederlage, weil wenn so späte Spiele waren, auch abends immer im Fußball, konntest du nie schlafen. Weil das Adrenalin war so da und ich glaube, das wäre da ähnlich.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Also in beiden Fällen, aber natürlich ist es schöner, nicht schlafen zu können, wenn du gewonnen hast. Ja. So, weißt du, dieses Gefühl, dann ist dir das eigentlich auch scheißegal, dass du nicht schlafen kannst. Aber dieses Gefühl der Niederlage und dann im Bett zu liegen, wach und du willst, aber kannst nicht schlafen, das
ist
Horror.
Weißt du, was ich das schlimmste Spiel finde, ist dieses Hängen. Einfach zu hängen.
Ja, ja. Wer als erster runterfällt, verliert, ne?
Es ist so nervig, weil es tut so weh zu hängen. Und dann, ich meine, du weißt nicht, wie lange kann der andere wirklich hängen. Und dann auch so, weißt du, irgendwann kommst du ja auch nicht mehr auf Kraft, sondern meine Hände werden jetzt, kriege ich schon feuchte Hände, wenn ich nur dran denke. Es ist so schlimm. Aber was ich gerne machen würde, wo ich nämlich auch bei eurer Mehrzweckhalle, also bei Tonis Mehrzweckhalle gelandet bin,
da könnt ihr schon mal trainieren gehen.
Ja, genau, du hast auf jeden Fall. Okay. Wo ist Felix? Wo ist seit 2 Monaten?
Er war Trainingslager in Madrid.
Trainiert in der Mehrzweckhalle. Ist aber Völkerball, ne? So Dodgeball.
Ja, typisches Schulspiel, so, ne?
Das macht mich so irgendwie traurig, dass ich wollte schon mal gucken, ob man das in Berlin irgendwie mit ein paar anderen Erwachsenen anmelden kann und Völkerball spielen kann. Ich hatte so Bock auf Völkerball. Das war das beste Spiel. Ich meine, viele haben es gehasst, aber ich fand das so exciting. Und es gibt leider irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man in die Situation kommt, dass man sagt, hey, gehen wir Völkerball spielen? Das macht kein Mensch mehr.
Habe ich auch lange nicht gehört, muss ich sagen.
Ja, ich würde auch gerne ein Völkerball-Turnier machen. Es gibt ja auch so, in den USA gibt es ja von alles irgendwie eine Pro-League, aber ich glaube, da gibt es auch, kennst du den Film Dodgeball?
Ja, ich habe sie nicht gesehen, aber ich weiß, habe mal Ausschnitte gesehen.
Das war als Kind für mich der lustigste Film der Welt, aber halt so, Dodgeball war halt irgendwie eine große Sportart, und die haben dann so, da wurden die Typen von Patches O'Houlihan, hieß dann ihr Trainer, und der hat die Leute erstmal so trainiert, dass er sie statt mit Dodgeballs mit Schraubenschlüsseln abgeschlossen hat. Und dann mussten sie über so eine, als nächstes Training mussten sie über so eine voll befahrene Autobahn einfach drüber laufen. Ich fand diesen Film so geil. Und seitdem wäre ich gerne Dodgeball-Profi.
Ja, kommst nicht weit hier, glaube ich.
Ich glaube, man kann relativ schnell der Beste werden, weil die Konkurrenz gering ist, außer irgendwelchen Fünftklässlern, aber das war's nicht. Wie war denn, wenn wir bei so Schulspielen sind, wie war denn so Schule für dich?
Boah.
Weil du hattest ja sicher die ganze Zeit was ganz anderes im Kopf.
Also ich fange mal hinten an, ich habe Fachabi gemacht, weiß aber nicht wie. Das auf jeden Fall, Grundschule war alles easy, ich war mega gut im Kopfrechnen.
Ja.
So, dieses 1x1 und so, auch bis heute, kriege ich das gut hin. Aber als dann so in die weiterführende Schule kam, so 5., 6. Klasse, Gymnasium und so, wenn es dann anfangen mit Sinuskurven und sonst was, in welchen Gleichungen raus. So komplett raus gewesen, also Mathe mein absolutes Horrorfach geworden.
Same.
Boah, mit Deutsch hatte ich nichts am Hut, so, das war für mich so langweilig. Was ich interessant fand, war Geschichte.
Ja, das ist immer
interessant. Weil es da Mathe und Deutsch geht es auch um wahre Begebenheiten, aber da geht es so um wirklich, was passiert ist.
Ja, und vor allem, was ich in Geschichte irgendwie.
Es interessiert halt einfach.
Naja, es ist halt auch eine Geschichte. Ne? Naja. Es wird dir was erzählt, so, und was irgendwie auf irgendwas basiert, was eine spannende Geschichte, und die zu unserer Realität jetzt führt.
Ja, aber ich war einfach so dieser typische, eine 3 und fertig. Also 3 und reicht. So, und ich gehe zufrieden nach Hause, weißt du? Das war so mein Ding, und dann auch, Fachabi. Das war so, dass ich dann ja 17, 18 war, wo ich dann schon meine Profispiele gemacht habe in Rostock. Und das war dann auch diese Sportschule, und die haben das auch komplett unterstützt.
Ja.
Und dann war das so eine Phase, so die letzten 3 Monate. Ich musste auch gar keine Prüfung machen oder so. Das war so, weil da war eine schwierige Phase im Verein. Mhm. Ich musste halt mich da so ein bisschen drauf konzentrieren. Und
also der Verein hat es schwer quasi.
Genau. Das war eine schwierige Phase, weil so Abschießkampf war und so.
Ja, das ist ja geil. Und da wird man in der Schule ein bisschen entschuldigt, weil man...
Naja, so Rostock ist ja nicht so groß. Und Hansa Rostock, dieser Verein, ist halt alles da so, weißt du? Und dann auch so, das war so eine Sportschule, die das Sport schon unterstützt hatte.
Ja.
Und da alle auch so Fans waren und
aber
so.
Aber hast du dann für die erste Mannschaft Rostock schon gespielt?
Genau.
Ja, bist du ja auch, ist man dann nicht so voll der Schulstar? Ist ja mega.
Ja, oder halt, das ist auch so eine Mischung aus Star und dann Neid von vielen, weil ich musste halt nicht mehr zur Schule gehen.
Mega.
So, weil das war eine schwierige Phase, die brauchten mich da irgendwo und ich musste mich darauf konzentrieren, und dann, das war dann wirklich auch die letzten 3 Monate, und dann bin ich irgendwann nach 3 Monaten wieder zur Schule gekommen und habe nur mein Notenheft mitgebracht, und die haben mir einfach die Punkte eingetragen.
Das ist ja so eine witzige Beziehung zu den Lehrern und Lehrerinnen, die sind dann so.
Ja, ich glaube, das fanden auch nicht alle geil, aber da hatten halt manche so den Hut auf und haben dann gesagt, komm, mach jetzt, lass ihn. Und
ja, aber klar, ich meine, es ist ja auch irgendwie irre, Hansa Rostock, ne, wenn du da dann als irgendwie 16-, 17-Jähriger spielst, aber noch so zur Schule gehst, ist ja auch voll die komische, also du bist ja dann so eine, also du bist ja dann so ein bisschen so ein kleiner Star halt in so früh in so einer ganz kleinen Stadt.
Ja, und vor allen Dingen, es war also an der Sportschule auch immer so, dass ja die Fußballer immer so in Anführungszeichen gehasst wurden, weil da alle neidisch drauf, weil die alle die ganze Aufmerksamkeit bekommen haben. Und
aber deshalb geht man doch auf eine Sportschule, damit das halt möglich ist.
Ja, aber es sind halt so auch Leichtathleten, Ruderer dabei gewesen, die halt eigentlich ja schon noch mehr trainiert haben, weil es ja so richtig so Arbeitersport ist, wo du halt wirklich von vor der Schule dann Training hast und dann gehst du zur Schule und trainierst danach wieder und hast halt nicht so viel Ertrag in dem Sinne am Ende. Und wir Fußballer haben auch viel gemacht so, aber uns wurde halt auch mal alles schon hingelegt. Und
das hab ich auch oft gesehen, also dass die Fußballer, die wurden ja natürlich auch in jedem Verein immer extra gut behandelt und so weiter. Und dann so die Leichtathletikabteilung gerade so eine Weihnachtsfeier bekommen. Also.
Ja, genau. Und dann war da schon auch mal ein bisschen Neid so da, aber also man hat sich schon gut gefühlt, muss man schon sagen, wenn man da dann schon seine Profispiele gemacht hat und alle da drauf geschaut haben. Aber wie gesagt, ich war ja dann irgendwann nicht mehr da. Von da wird das auch erledigt.
Ist ja auch, finde ich irgendwie cool. Also, weil das ist so, ich meine, wir sind basically gleichaltrig und ein Jahr älter als du. Das heißt, wir waren so, ich überlege gerade, was ich zu der Zeit gemacht habe. Ich glaube, ich bin dann so gerade in die 12. Klasse gekommen. Hab dann so versucht, mich gerade so durchzumogeln.
War ähnlich, oder?
Ja, genau, also ich habe auch Mathe gehasst. Ich habe Minimum Aufwand in alles reingesteckt. Aber war eigentlich immer so ganz okay. Also ich hatte früher so 8. Klassen, so hatte ich voll Probleme, weil ich ganz andere Sachen, gar keinen Bock auf Schule gehabt. Und auch dann nie Lust auf Schule gehabt, aber mich dann so eigentlich ganz gut durchgemogelt zu einem auch guten Abi. Aber es war wirklich so, ich habe wirklich auch versucht, das Mindeste zu tun, weil Schule war immer so wie so ein Zwischenstep, ne? Ist, finde ich auch, bin auch froh darüber. Weil ich finde auch immer diese Leute, die in der Schule pieken, ne? Das immer so Arschlöcher. Also ja. nicht nur so menschlich pieken, die coolsten da waren, aber auch die irgendwie schon so die besten waren. Das ist irgendwie, das Highlight kommt zu früh.
Aber was ich so ein bisschen bereue, ist, dass man nicht clever genug war, sich mit denen so ein bisschen, weißt du, anzufreunden. Dass die konnten einem ja schon auch helfen.
Na, es hat irgendwie nie funktioniert. Ich glaube, die wollten einem auch nicht helfen.
Ja, man war noch nicht clever genug, glaube ich. So, weißt du, wie es ist? Denn heutzutage würdest du da hier und da mal so einen Gefallen tun oder sonst was machen. Weißt du, keine Ahnung, heute würde ich jemandem vielleicht mal Tickets besorgen für ein Spiel ja, oder so, dann, weißt du?
Ja, klar, du hast ja, also wenn man so eine Stellung hat.
So, und dann macht er halt meine Hausaufgaben oder lässt mich halt abschreiben beim Test oder so, ne? Und das, so clever war man damals irgendwie noch nicht, dass man wusste, okay, die eine Hand wäscht die andere oder so.
Also ich weiß nicht, weil mir, den konntest du keine Gefallen tun, die Leute. Also ja, die haben die dann extra so, ich hatte dann so Nebensitzerinnen, die haben dann so Teppich, also so Mäppchenburgen gebaut. Also einmal klar für Prüfung sowieso, damit man nicht abschreiben kann, aber auch ungefragt, ohne dass die Lehrer dann nachgefragt haben, sondern das so hingestellt, damit man nicht abschreiben kann. Und grundsätzlich eine Linie mit einem Lineal, eine Linie eingezeichnet, die man nicht übertreten darf mit seinem Ellenbogen. Wo du so denkst, Alter, kannst du mir eine Eins, ich könnte eine Eins von dir abschreiben, ich will mit dir wirklich nichts zu tun haben. Also was sind das, was ist aus diesen Menschen geworden?
Das frage ich mich auch immer.
Was ist aus diesen Menschen
aber
geworden?
Aber ich glaube, solche Menschen, denen laufe ich schon öfter über den Weg und genauso muss der gewesen sein.
Ja.
Oder die.
Das ist, allerdings, Alter.
Also das glaube ich schon, aber wurdest du mal beim Spicken erwischt?
So gut, ich habe ein bisschen abgeschrieben von so einem Typen, der hieß Rudolf, Mathestunde auf so einem, oder Mathe-Test auf einer neuen Schule und die Lehrerin, die hat dann gemeint, also ich weiß gar nicht mehr, ob ich da überhaupt irgendwas mitbekommen habe von seinem dämlichen Test, Note, die ich bekommen habe, war auch nicht gut und es hätte ja auch eher sein können, also sie hat es in dem Ding nicht mitbekommen, aber auf jeden Fall, als sie die dann ausgeteilt hat, hat sie gemeint, ja, du hast bei Rudolf abgeschrieben und erstmal, woher soll sie wissen, dass er nicht bei mir abgeschrieben hat?
Hast du gesagt, wer ist Rudolf?
Wer ist Rudolf? Ja, genau. Wer ist Rudolf? Und dann, also du kannst es jetzt zugeben oder eben nicht. Wenn du es nicht zugibst, sage ich dir ganz klar, ich hasse Lügner. Ich sage, ja, habe ich nicht. Ich hasse Lügner, hat sie dann gesagt. Und ich schwöre, diese Frau hat mir dann 3 Jahre bis zum Abitur das Leben zur Hölle gemacht. Und sie hat es immer mal wieder erwähnt, dass sie Lügner hast.
Doch nicht so liebe Grüße.
Wie kann man denn nachtragend sein wegen einem fucking 16-Jährigen? So, ja, get over it, mein Gott. Yo, ich verstehe, dass es wichtig ist und so weiter, aber man muss auch mal loslassen.
Ja, das ist richtig. Ich habe irgendwann so eine Scheißegal-Haltung angenommen, dass ich wirklich meinen Spickzettel offen auf den Tisch gelegt habe.
Aber das geht ja nur, wenn man...
Ja, aber da dachte ich mir, dass ich clever bin und sagte, komm, das glaubt die niemals, dass ich mir einfach jetzt diesen Zettel hier hinlege und dann abschreibe. Ja. So, weißt du, das ist zu offensichtlich eigentlich schon. Als wenn du jetzt irgendwie einen Trick machst, da manche mal auf der Trinkflasche schon irgendwie was da gebaut haben. Aber das ist aufgeflogen.
Aber ich verstehe gar nicht mehr, wie das überhaupt noch, also heutzutage, ne, die technischen Möglichkeiten zu schummeln. Bei uns damals, also das war ja, wir mussten ja noch analog irgendwie irgendwas machen. Heute, ey, du machst ein Foto, schickst es jemandem, rechnet es für dich aus, es gibt so viel Shit. Ich würde wirklich, ich wäre MacGyver heute beim Schummeln, ey. Ich hätte eine Kamera mit einer Brille irgendwie.
Ja, ich glaube, es wäre damals, ich sage, man war nicht clever genug. Ich glaube, ich wäre damals auch schon mehr möglich gewesen. So, man hat aber auch einfach den Aufwand gar nicht betreiben wollen. Also ich nicht.
Also ich, genau das, sogar dafür war ich zu faul.
Ja, genau.
Ich habe das dann im Studium, hat man dann ja schon so eine erste Version oder dritte Version von einem iPhone gehabt, so, und auch da, weißt du, wie oft ich einfach auch zu faul war, da jetzt irgendwie so einen krassen Spickzettel auf dem Handy zu haben und so, es war dann, nee.
Aber es macht schon Sinn, dass wir jetzt aktuell auch in dem Feld tätig sind, wo wir tätig sind, glaube ich, das spiegelt sich schon auch.
Ich würde schon, also ich hoffe auch, wir inspirieren jetzt nicht irgendwelche Kids zum hochtechnischen Schummeln, aber.
Ja, aber zum clever sein, zumindest.
Man muss schon sehr, sehr clever sein, aber es würde mir schon, ehrlich gesagt, würde es mir Spaß machen zu schummeln.
Irgendwie. Ja, und ich würde auch, wenn meine Kinder das machen, irgendwann in der Schule, ich könnte, glaube ich, gar nicht sauer sein.
Ich will einfach nur, dass sie durchkommen.
Ja, sowieso.
Weil ich finde diesen schulischen Druck und dieser schulische Stress, ich fand das wirklich teilweise so richtigen Brainfuck. Also wenn man Hausaufgaben nicht gemacht hat, ne? Und ich habe nie Hausaufgaben gemacht. Und dieser... zu wissen, ich gehe in die Schule und immer mit Bauchweh. Ich bin wirklich jahrelang, weil ich keine Hausaufgaben gemacht habe, jahrelang jeden Tag mit Bauchweh zur Schule gegangen und musste die dann vorher noch kurz abschreiben oder irgendwas machen. Und ich fand, ehrlich gesagt, habe ich seitdem nicht mehr so viel Druck gehabt. Also ich finde, es wurde danach nur entspannter. Vielleicht ist das das Training, vielleicht ist das der Mehrwert der Schule, dass man so gestresst schon mal wird, ja, dass man danach irgendwie alles mitnehmen kann. I don't know.
Ja, ich das ist immer so ein schmaler Grat, finde ich auch gerade jetzt dann, wenn die eigenen Kinder mal zur Schule kommen, man dir selbst ging das irgendwie auf den Sack, Schule und das Lernen und Hausaufgaben machen und fleißig sein. Trotzdem willst du deinen eigenen Kindern das ja auch vermitteln. Nur das, was ich auch aus der
Schule... Oh, deine Mutter war ja Lehrerin.
Mhm. Ja, aber die hat das auch laufen lassen. Also ah, ja, die war da jetzt nicht so streng.
Die hatte genug Stress mit anderen Kindern. Ja.
Komm, wir müssen ja um die eigenen Kinder kümmern. Und das ist so, dass ich aus der Schule einfach fürs Leben nicht so viel gezogen habe im Nachhinein. Und dann denke ich mir, ja, es gibt grundsätzliche Dinge, die du da lernst, auch im Sozialverhalten, total wichtig, fleißig sein, Sachen rechtzeitig erledigen, keine Ahnung. Also es sind schon gute Sachen dabei.
Ja.
Aber ich habe jetzt für mein weiteres Leben danach so wenig aus dieser Schulzeit gezogen, dass ich dann für meine eigenen Kinder denke, okay, mach das vernünftig, ja, kommt da einigermaßen gut durch. Aber es muss kein Einserschnitt, kein Zweierschnitt sein. Das ist für mich völlig in Ordnung.
Es ist ja auch irgendwie krass. Also wenn man diese, ich meine, das ist jetzt komisch, aber diese PISA-Studien und so weiter, anscheinend in Deutschland, wir werden ja immer dümmer irgendwie. Was ich irgendwie auch immer so krass finde, dann so über die Kinder, wir werden immer dümmer. Ich frage mich halt, ist dann unser Schulsystem am Arsch? Also ist das nicht irgendwie, ich würde gerne sagen, okay, vielleicht können die alle nicht mehr so gut rechnen, aber vielleicht sind sie dann geile Menschen und haben ja irgendwie mehr Werte bekommen. Wenn das jetzt auch noch irgendwie nach unten kippt, dann wäre scheiße. Ja. Also ich finde auch immer, so eine Leistungskontrolle, gerade bei so Schulkindern, ist ja total schwierig. Also klar kannst du sagen, jemand kann gut lesen und schreiben und das ist ja auch wichtig, sehr wichtig. Aber vielleicht haben die ja total viele tolle Soft-Skills, unsere Kids jetzt.
Ja, und ich sage, der Wert und das Soziale, das ist so viel entscheidender. Und das vermittelst du ja auch in der Schule, aber vor allen Dingen gibst du das ja von zu Hause mit. Und das ist mir halt zehnmal wichtiger, ja, ob sie einmal die Hausaufgabe mehr oder weniger gemacht haben. So, und das
allerdings. Selbst wenn die, ich glaube, ich ist ein bisschen, ne, ich bin immer so im Team meiner, man ist ja dann so im Team der Kids, hey, ich will einfach, dass du da chillig durchkommst, Alter, ja, und dir nicht das Gehirn daran zerbrichst. Hast du noch mit so Mitschülerinnen und Mitschülern Kontakt?
Gar nicht mehr, weil, nicht wirklich, was ich auch schon gesagt habe, so, dass dieses Thema Freundschaft an sich in dem Alter bei mir nicht stattgefunden hat. Und, ich erinnere mich auch noch an ganz wenige Namen aus der Schulzeit. Ich bin die Schule auch, ja, einmal die Stadt gewechselt, einmal die Schule noch in Rostock gewechselt. Also ich bin auch nicht irgendwie durchgängig dann an einer Schule gewesen seit der fünften Klasse. Sodass ich eigentlich nur noch so ein, zwei Jungs im Kopf habe, mit denen ich dann auch im Fußball zusammengespielt habe, die dann auch in meiner Mannschaft waren. Ja, ja. Nicht nur in meiner Klasse. Einer spielt sogar noch auch Bundesliga in Heidenheim, der Torwart. Kevin Müller. Mit dem bin ich zur Schule gegangen.
Was für ein Fußballername, Alter. Ja. Kevin Müller ist wirklich...
Ist Deutscher auch übrigens.
Ja, wirklich.
Und,
das hättest du gerade erfunden.
Also wenn ich jetzt irgendwann mal irgendwo eine Nachricht kriegen sollte, dass ein Klassentreffen ansteht, ich würde da, glaube ich, keinen mehr von erkennen, wenn ich da hingehen würde.
Ich glaube, es kommt darauf an, dass ich ja länger auf der Schule war. So. Wobei, ja, 13 Jahre, dann ja, die letzten schon... Ja, doch, ich kann mich schon noch an die Grundschule eigentlich auch noch erinnern, aber ja, so Klassentreffen machen mir eh Angst. Also, das ist irgendwie seltsame.
Warst du schon mal auf so? Also, gab es bei mir noch nicht, ehrlich gesagt.
Nee, irgendwie, es gab es kurz danach mal, ne, und da macht es ja keinen Sinn.
Ja.
Aber jetzt so langsam würde es interessant werden, finde ich irgendwie, aber oder schon deprimierend. Also, ich weiß nicht.
Also, ganz ehrlich, wenn du noch mal zum Klassentreffen irgendwann dahin gehst, dann erzähl mir bitte, was Rudolf heute macht.
Ja, Mann, Alter, diese Typen, es gibt mir genau Rudolf, das war auch ein Rudolf, Alter. Also, solche Typen würde ich wirklich gerne mal wieder sehen. Was machen die eigentlich alle? Ah, oh, ja, ich hatte mal so einen Typen in der Klasse, der hat Samurai-Schwerter gesammelt.
Oh, Alter, weiß ich nicht, ob du den nochmal wieder treffen willst.
Nee, genau, der war immer so ein bisschen weird und jeder hat immer gedacht, Alter, irgendwann kommt der mit dem Samurai-Schwert in die Schule.
Was ich auch ein bisschen fies finde, ist, dass ja, wird ja bei dir so sein und bei mir ja auch, dass die ja eigentlich alle wissen müssen, was ich mache.
Ja.
Weil dadurch, dass man in der Öffentlichkeit steht, die können das genau verfolgen, so wenn sie wollen.
Ja.
Oder kommt vielleicht gar nicht drum herum teilweise, weil man weiß von gar keinem anderen, was der jetzt macht oder die.
Stimmt eigentlich. Also ja, das ist eigentlich vielleicht, ich bin froh, dass wir es aufgelöst haben für die Leute, also dass sie Bescheid wissen, ja. Aber ja, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Ja. Hey, sag mal, warst du mal in einem, ist irgendein Fußballclub von dir, weil das ist ja auch immer ein Thema und das, darüber liegt auch noch ein anderes Thema, was ich gerne besprechen würde, irgendwie ist von so einem Milliardär oder so gekauft worden?
Nee, ich hatte mal ein Angebot aus Zypern. Da war ein Investor, der den Club komplett renoviert hat, neues Trainingsgelände gemacht, da Geld investiert in die Mannschaft und da hatte ich das Angebot, war auch irgendwie so aus der Stadt, die am Meer liegt, da hieß es, wir stellen dir ein Haus am Meer, ein Auto, Flüge nach Deutschland, in die Heimat.
Let's fucking go.
Dann war es aber so, dass dieser Investor auch gleichzeitig noch bei einem lettischen Verein in Riga beteiligt war.
Ja.
So, das heißt, er wollte mich zu dem Zypern-Verein holen, wollte mich aber vorher erst 3 Monate zu dem lettischen Verein ausleihen, weil die eine Champions-League-Qualifikation spielen mussten.
Ja.
Da sollte ich quasi aushelfen, dass sie sich dafür qualifizieren.
Ja.
Und dann 3 Monate später von Lettland nach Zypern gehen.
Zuvor hätte ich gemacht.
Das war mir zu wild. Auch da warst du schon mit Kind und so. Und
ja, das ist halt, oh Mann.
Also dann warst du, entweder mache ich es, dann gehe ich dann alleine und mache die Zeit, aber ich wollte auch nicht von meiner Familie weg.
Ja.
Und das war so die Geschichte, wo ich mal mit solchen Menschen in Berührung komme, die haben auch gesagt, ja, komm, ich schicke den Privatjet, den kannst du dir alles angucken und du kannst jederzeit hin und zurück fliegen und so. Aber sonst gar nicht. Nee.
Weil das, ich meine, das wäre ja schon eine witzige Storyline, weil da das Witzige an daran finde ich immer, dass man dann, dass diese Milliardäre oder diese sehr reichen Investoren, für die ist es ja dann auch ein bisschen sich so Freunde kaufen, ne?
Ja, ja.
Ich sehe das.
Ein bisschen spielen so.
Ja, du siehst es ja auch, du siehst es ja immer bei so die ganzen NBA-Teams, die irgendwie von Mark Cuban oder sonst was gehauen werden, die dann halt mit den Spielern rumhängen können. Ja. Man kann es ja nachvollziehen. Das sind ja oftmals so Typen, die halt nie so richtig cool waren. Einfach Steve Ballmer. Interessanter Mensch Clippers, oder so.
Ne?
Ja, aber er ist ein fucking Friend mit Paul George. Ja. So jetzt, yeah, good friend of mine.
Ja.
So, und die genießen es ja dann halt, sich coole Freunde zu kaufen und irgendwie dieses Spiel zu kaufen. Die kaufen sich damit ja auch einen wahnsinnigen Status und so weiter. Und das ist irgendwie, finde ich irgendwie so ein interessantes Ding zu beobachten. Einmal klar, zu sagen, ja, wer halt Geld hat, kann sich in Fußball einmischen, aber auch irgendwie, also diese Charaktere, die sich dann da plötzlich in so Mannschaften reinwieseln, ist irgendwie strange.
Ja, aber das ist ja zumindest in Deutschland noch relativ klar reglementiert auch, dass es da nicht Überhand nehmen kann. Das ist ja woanders mittlerweile in England.
In Deutschland kann nicht einfach wenn ich jetzt Milliardär bin, kann ich nicht einfach einen Club.
Nee, du kriegst keine Mehrheit.
Ah.
So, dass du da bestimmt bist und machen und tun und lassen kannst, was du willst. Und das ist ja gerade auch so ein bisschen großes Thema, Diskussion, Investoren auch für die gesamte Liga. Und du brauchst das schon, aber auf eine sinnvolle Art. Weil ich glaube, das geht da einfach um diese Wettbewerbsfähigkeit, konkurrenzfähig beim Ball halt. In anderen Ligen ist es halt schon normal.
Ich meine, das ist ja mittlerweile sowieso, also diese Beträge, die da im Umlauf sind, das ist mittlerweile so, ergibt gar keinen Sinn mehr. Gerade als jemand, der so für 10, 12, 13 Jahren so Fußball mehr geguckt hat und dann sich so ein paar Jahre ausgestellt hat und jetzt immer nur so reinlugt, denke ich so, hä, was denn das jetzt für Summen?
Das ist es ja am Ende, wo die Leute sich nicht mehr irgendwie nachfühlen und sich das immer weiter entfernt. Aber das, jetzt, wo du es sagst, auch mal auf deine Branche bezogen, wann hast du angefangen, damit Geld zu verdienen, dass du sagst, du merkst auch das, du spürst das?
Also so vor, ich habe so meine erste Sendung hatte ich so vor 8, 9 Jahren, das war auch eine Late-Night-Show, die war aber auf so einem Blog produziert, die war auf so einem ganz nischigen Sender, auf Tele5 und da kam früher Wrestling und zwar nach meiner Sendung quasi. Also ich hatte, das war auch eine ganz komische Phase für mich, ich habe ganz, ganz früh in meiner Karriere einfach eine eigene Sendung bekommen, weil ich hatte in so einem Programm, habe ich selber viele Sketche gedreht, bisschen Stand-Up gedreht, Interviews gedreht, ich habe quasi alles gedreht, was man so für eine Late-Night-Show brauchen würde, bin dann zu dem Sender gefahren und habe denen das angeboten und gesagt, ja, machen. Das war so ein ganz wilder, verrückter Senderchef, Kai Blasberg hieß der, der war dann einfach so aus dem Bauch raus alles und schien, ja, mach, hier hast du Geld und so. Und dann
wir haben irgendwas.
Und dann habe ich da, ich finde es witzig, weil wir merken gerade, dass wir einen Hund im Raum haben. Ich habe das gar nicht gewusst.
Brinkmann heißt
Wusstest du, dass er hier drin ist?
Ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht bemerkt. Ich habe ihn vorhin vor der Tür gesehen, dass er hier drin ist, wusste ich nicht, aber er kann gerne bleiben.
Auf jeden Fall habe ich dann ganz früh diese Chance bekommen, eine eigene Sendung zu machen und ich musste da halt wahnsinnig viel selber machen. Also das Budget war klein, aber dennoch eine Fernsehsendung und dann habe ich da zwar mit Produktionsfirmen zusammengearbeitet, die muss man aber rückblickend auch sagen, einfach nur das ausgenutzt haben, dass ich quasi dann Tag und Nacht die Ideen gemacht habe und so und die haben dann Geld verdient. Ich habe dann wirklich wenig verdient und da ist dann auch dieser Wunsch entschieden, dann eben später irgendwann selber eine Produktionsfirma zu gründen. Jetzt nicht, um damit mehr Geld zu verdienen, sondern die Kontrolle über das Produkt zu haben und dafür zu sorgen, dass das Geld auch wirklich in die Sendung fließt. Also wenn mich ein Auftrag mit von einer Produktionsfirma habe, dann wird da nicht abgezweigt, sondern das fließt in die Sendung, weil mir es sehr, sehr als Künstler sehr wichtig ist, dass die Sendung gut ist. Und damals müssen da andere Leute einfach, haben einfach irgendwelche Leute mitverdient, die einfach nichts gemacht haben. Ja. Und da habe ich dann echt einfach, das habe ich dann 3 Jahre lang gemacht so, und dann hatte ich eigentlich immer noch, also da, für mich war das zwar Geld, das ich verdient habe, gutes Geld, das ich verdient habe, aber im Endeffekt war ich dann sofort wieder abgebrannt. Und dann, nicht abgebrannt, sondern das habe ich einfach ausgegeben, also ohne irgendwie besonders zu leben. Dann dachte ich mir so, okay, ich habe jetzt 3 Staffeln dieser Sendung gemacht, war ich völlig ausgebrannt, ich habe so viel Energie und Kraft da reingesteckt und so weiter, und dachte mir so, okay, ist das wirklich das Business? Und das war auch noch, da hatte ich auch noch keine irgendwie Social Media Reichweite und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir jetzt überlege, was ich eigentlich sonst noch mit meinem Leben anfangen will, habe ich dann witzigerweise bei Klaas war ich ein paar Monate Autor in der Late Night, als bevor die angefangen hat und so die ersten 2-3 Monate.
Okay.
Und währenddessen habe ich dann entschieden, okay, fuck it, ich will, glaube ich, doch lieber selbst auch wieder vor die Kamera. Ich dachte, vielleicht mache ich was ganz anderes. Und dann habe ich wieder angefangen, viel mehr Stand-Up-Bühne zu machen und bin zu Funk und habe dann da so eine Sketch-Show gemacht. Und dann ging es so eigentlich relativ schnell, dass so in den letzten 5, 6 Jahren oder 5 Jahren, boah, was haben wir denn jetzt, 2024? Ja, so 5, 5,5 Jahre, ich dann so Geld verdient habe damit, ja. Und regelmäßig. Und davor war ich nicht mein ganzes Leben lang broke. Also das ist schon angenehm, nicht mehr pleite zu sein.
So ist besser, oder?
So ist besser. Also ich meine, es ist bei mir kein so ein primäres Ding. Wie gesagt, ich komme aus einer Künstlerfamilie, wir hatten nie viel Geld. Und einfach von Kunst zu leben, also von was Kreativem zu leben, war schon für uns immer das Größte. Ich weiß auch noch, dass ich mal so interviewt wurde und da hat jemand so gefragt, das ist noch lange her gewesen, wie zufrieden ich denn so mit meiner Karriere bin, ob es mich nicht nervt, dass ich irgendwie keine großen Sendungen mache und so. Und in meinem Kopf war nur so, ich bin Künstler und ich kann von Kunst leben oder meiner kreativen Arbeit leben. Und weiter habe ich eigentlich nie gedacht.
Ja.
Und jetzt bin ich natürlich froh, dass ich auf jeden Fall gut davon leben kann, überdurchschnittlich gut, und hoffe, das bleibt auch so. Aber es ist nie der, weil ich aber auch nicht wüsste, ich lebe auch kein krass besonderes Leben. Ich gehe gerne in Urlaub 1-2 Mal im Jahr. Ich habe keine extravaganten Hobbys.
Ja.
Ich mag Klamotten, aber that's it. Also ich habe keine, ich gehe jetzt nicht golfen. Jetzt nicht, weil, aber sowas, ich meine, bestimmt fun oder so. Aber ich habe nicht mal ein Auto. Ich meine, einfach weil ich es nicht brauche. Ja. So. Deshalb, komme eigentlich schon auch mit wenig gut klar.
Ja.
Wie ist bei dir? Was war das Erste, was du dir gekauft hast, so, wo du gesagt hast, okay, das gönne ich mir? Weil ich meine, solche Sachen gibt es natürlich, dass man sich mal irgendwie, ich kaufe mir dann einfach mehrere Klamotten.
So. Ja, also ich habe ja wirklich schon so mit 16, 17 so meinen ersten Vertrag auch unterschrieben, ja. Wo ich dann auch wirklich schon...
Ja, vor allem, das ist so ein krasses Alter, weil da war ich zum Beispiel pleite und da hätte ich zum Beispiel gerne irgendwie mehr Geld gehabt.
Ja, und da habe ich auch noch zu Hause gewohnt, ich habe gar keine Miete gezahlt, ich hatte ja gar keine Ausgaben eigentlich. Ja. Und da habe ich dann schon so, ich glaube, das ist mein erster Vertrag in Rostock damals, waren so 4.000 Euro im Monat und so, was ja halt mega viel Geld.
Ey, mega geil für einen
16, und 17. Ja, und vor allem hast halt angespart, weil du hast nichts ausgegeben, zu Hause gegessen, zu Hause geschlafen, keine Miete gezahlt, gar nichts. Und da konnte man schon erstmal so ein bisschen ansparen. Aber das gab es jetzt auch nicht, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt muss ich mir das kaufen. Das habe ich dann auch von zu Hause so mitbekommen. Und ich sage auch jetzt immer, ich habe ein Auto, ich habe 2 Kinder, ich brauche auch ein Auto, aber es ist einfach so, wenn mich jemand nach Luxus fragt, dann sage ich, der Luxus ist für mich einfach, dass ich, wenn ich einkaufen gehe, mir nicht Gedanken machen muss, hole ich mir das oder das Produkt, weil das 20 Cent günstiger ist. Ich kann mir das holen, wo ich gerade Lust drauf habe. Aber ich habe Lust auf Sachen, die halt nicht Rolls Royce sind. Ich brauche keine Rolex, keine teure Uhr. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Brauche ich gar nicht.
Da sind wir ziemlich ähnlich. Also ich wüsste gar nicht, wie ich mir jetzt irgendwie, es würde sich irgendwie falsch anfühlen, irgendwas richtig Crazyes zu kaufen. Genau, also ich finde das nämlich, ist wirklich schön, irgendwie irgendwann habe ich dann entdeckt, oh, jetzt kann ich in den Biomarkt gehen. Also, und ich meine, ich gehe überall einkaufen, wo ich gerade auf dem Haupt nach Hause bin und was zum Einkaufen sehe oder so. Aber in den Biomarkt gehen zu können, ist irgendwie schon cool. Oder wenn irgendwie jemand, den ich kenne, irgendwie Kohle braucht, ist auch cool, der Person irgendwie helfen zu kommen oder alle meine Freunde einladen zu können, ist auch geil.
Ja, oder es gibt manchmal auch so, keine Ahnung, irgendwelche Notsituationen, wo du sagst, Mist, ich muss jetzt schnell diesen Zug nehmen nach Hause, weil irgendwie ein Notfall ist oder
das
wird irgendwo gebraucht. Ja. Und ich stehe halt da und muss diesen Zug nehmen und der Zug kostet jetzt in dem Moment 200 Euro.
Ja.
Ja, ich kann ihn halt nehmen. Ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, scheiße, ich habe kein Geld auf dem Konto, ich kann mir diesen Zug nicht leisten, ich muss aber für Notfall nach Hause, so.
Ja.
Diese Situation komme ich dann halt nicht, weißt du?
Das stimmt, weil ich kann mich da tatsächlich, natürlich kann man sich daran erinnern, wie es war irgendwie, ich meine, gut, dass du so jung Geld verdient hast, nicht, aber ich kann mich noch so erinnern, ja, fuck, wie, ich muss jetzt Blablacar und du hast dann eigentlich ziemlich eilig irgendwie, ja. Selbst bei irgendwie einer versterbenden Oma oder so, musste ich wirklich dann Blablacar hin und so. Das ist schon auf jeden Fall ein Luxus, aber ich weiß nicht, wie das so wäre, ich glaube, es gibt keine Situation, in der ich plötzlich so ein Boot haben würde. Ich finde vor allem, weißt du was? Das ist übrigens eine Sache. Ich finde, Boote sind sowas Seltsames. Ich hasse Boote.
Ja.
Ich finde es immer so faszinierend, wenn diese ganzen Milliardäre plötzlich oder so anfangen, sich Boote zu holen, diese riesige Yachten und Städte auf dem Meer. Und ich finde, das Meer ist geil, aber ich will nur 30 Meter rein, so dass man gerade vielleicht surfen kann oder so. Aber tiefer ins Meer ist für mich ein absolutes fucking No-Go.
Also ich habe jetzt nichts gegen Boote, aber warum man sich eins holt, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung.
Vor allem, diese ganzen Instandhaltungskosten, das ist alles so ein Stress, Alter. Ich meine, das kennst du bei dir in der Familie bestimmt noch mehr, aber ich finde, weil man so, Geld ist ja auch noch so eine komische Verantwortung, weil man kommt ja in diese Falle, dass dieses System, was man um sich rumbaut, immer teurer wird. Ja. Das heißt, man hat ein teures Haus, eine teure Wohnung, dann hat man irgendwie ein Boot, man hat irgendwie noch mehr Sporthalle. Angestellte, Sport. Die Sporthalle muss auch geputzt werden und so weiter. Du hast plötzlich so einen Rattenschwanz. Ich finde auch immer, und dann wird einem das immer erst klar, weil es gibt ja so viele Sportstars, die so viel Geld verdienen und dann später halt pleite enden. Ja. Weil
wer viel Geld hat, kann auch viel Geld ausgeben, ne? Oder viel Geld verlieren.
Genau, und sobald das nicht mehr reinkommt, hast du ja oftmals immer noch diese Ausgaben. Das ist komplett irre.
Ja, ich meine, sein Lebensstandard dann runterzufahren, ist halt, glaube ich, auch eine sehr schwierige Sache. Aber wenn du den halt dir gar nicht so hoch schraubst von vornherein, dann hast du irgendwann auch nicht diese Probleme. Nur viele leben dann halt über ihre Verhältnisse. Und wenn es dann irgendwann mal dieser Job im Fußball oder auch, gibt ja auch genug andere Jobs, weiß ich, wenn du Schauspieler bist, erfolgreich und dann hast du auf einmal keine Rollen mehr, ist es ja genauso. Und du kannst diesen Lebensstandard, den du hast, diesen hohen, also ich glaube, das stelle ich mir mega schwer vor, den runterzufahren.
Es ist ja auch, ich meine, es ist so eine interessante Sache, weil auch psychisch ist es ja irgendwie, selbst wenn du jetzt nicht irgendwie ein System aufgebaut hast, das sich dauert, viel Geld kostet, sondern auch psychisch irgendwie sich einfach so dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich weniger, ist vielleicht gar nicht so einfach, wie man sich, oder vielleicht ist es auch gar nicht so schwer, wie man sich es vorstellt. Weil manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch einfach geil, so sein Leben mal wieder so zu reduzieren. Ich meine, klar, wenn man jetzt Familie hat, du in dem Fall wirklich Kinder und so weiter, dann hast du ja auch da einfach, das ist ja jetzt auch eine laufende Ausgabe, das ist ein laufender Standard, den du ja natürlich auch diesen Kindern und so weiter gönnst.
Und das ist ja aber auch wieder der Luxus, dass ich denen das ermöglichen kann, weißt du, wo ich mir auch sage, ey, ich selbst für mich ziehe auch gerne schöne Sachen an und kaufe mir gerne was, aber dass ich denen das überhaupt ermöglichen kann,
Das ist schön und da macht es ja auch Spaß.
Naja, auch dieses Bewusstsein zu haben, ich kann den, ich meine, die wachsen ja auch in jeder Größe, wenn sie wieder neue Klamotten bauen, kann ich den Klamotten holen, die haben ein warmes Dach über dem Kopf, die haben ihre Mahlzeiten auf dem Tisch. Das ist ja das, was das Wichtigste ist und dafür musst du ein Bewusstsein kriegen und dich ja auch in die Kinder reinversetzen. Kinder, die, für die ist es nicht entscheidend, dass du 10-mal im Jahr irgendwo hinreist, in Urlaub machst und das schönste Haus aller Zeiten hast und sonst was. Für die ist wichtig einfach, dass du da bist und dass du diese grundsätzlichen Sachen da hast.
Dazu dann passend, was hattest du irgendwelche Vorbilder? Weil es ist ja irgendwie so eine komische Situation, in die man dann wächst. Also man hat Vorbilder, irgendwann wird man vielleicht mal für manche Menschen zum Vorbild. Das ist eine ganz interessante Situation.
Ja, ist ja auch wieder, das Thema hatten wir ja mit Neid und so, und mein Bruder ist halt auch mein Vorbild, also der hat ja auch relativ früh Kinder bekommen, wie ich auch dann gesehen habe, dass er von einem...
Wie viel älter ist er als du?
Ist ein Jahr älter, also da haben unsere Eltern Gas gegeben.
Genau so alt wie ich. Wie alt ist das?
Er ist 34, ja. Er ist ein Jahr und 2 Monate älter, also unsere Eltern haben da echt Gas gegeben. Ihn auf seinem ganzen Lebensweg zu begleiten, von Kindesbein auf an. Er ist der Bruder, wo du siehst, der entwickelt sich, der wird jung Vater und wieder mit seinen Kindern umgeht, wie der die erzieht, wie er Verantwortung übernimmt.
Ja.
Sich das abzuschauen, das ist für mich Vorbild. So. Und da geht es um das, was.
Oh, das ist ein bisschen süß.
Nee, es ist ja so. Also es ist einfach, kommt ja auch vom Herzen so, weil und da geht es null um das Sportliche, um was im Fußball ist. So. Und da kann man auch zu ihm aufschauen, keine Frage.
Ja.
Aber das, was er nebenher macht, wo er die Prioritäten setzt, auch bei einem Erfolg, den er hatte, da sich so zu entwickeln, in eine Rolle reinzuwachsen, da konnte ich mir schon sehr viel abschauen.
Ich meine, das muss man an der Stelle auch mal sagen, ne? Also, weil ich, wie gesagt, bin nicht mehr so nah am Fußball dran, aber er wirkt mit Abstand wie einer der insane, also der bei Verstand gebliebensten Sportler, die ich so sehe auf diesem Level.
Ja, da gibt's schon noch einige, weil ich glaube auch, dass im Fußball die Fußballer immer relativ schnell über einen Kamm geschert werden, so von ihrer Wirkung nach außen. Aber das ist aber auch ein Gefühl, was ich, dadurch, dass man jetzt so ein bisschen drin ist in der Öffentlichkeitsbranche, viele Promis auch kennengelernt hat. Der Großteil, den ich kennengelernt habe, ist einfach nur froh, wenn er normal einfach mal ein normales Gespräch führen kann, normal labern kann. So, weißt du, auch mal Scheiße labern kann und nicht irgendwie mal aufpassen muss, was er sagt und da seine Rolle spielen. Einfach so sein kann, wie er ist. Das habe ich wirklich der Großteil das Gefühl.
Ich fand das auch, manchmal fand ich es auch absurd, zum Beispiel, dir da recht zu geben, bei vielen Fußballern, ne, dann wird irgendwie, wenn die so der irgendwie, bei wem war das so krass? Ich glaube immer so Kevin Prince Boateng oder so, klar, der war schon ein bisschen crazy oder so, aber dem wurde auch so viel dann immer zugeschrieben, so der verrückte Lebemann und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass er das auch war und dass das bei vielen so ist, aber manchmal ist nur, weil die Frisur irgendwie komisch ist, wird den Leuten dann irgendwie noch eine ganz andere Persönlichkeit angedichtet, die sie vielleicht gar nicht haben.
Ja, das war geil, das war meine Mama auch mal so, die hatte mir dann das erste Frage, wenn man in ein neues Team gekommen ist, wer von da ist denn so arrogant und wer ist immer so stieselig, hat sie immer gesagt, wer ist denn so stieselig? Ich so, warum keiner? Ja, aber der sieht doch mal so aus und der wirkt immer so, den mag ich nicht. Ja, warum Max, du kennst ihn noch.
Die Leute lieben den Gossip, ne?
Ja, aber die beurteilen das nur von außen und wie hoch der vielleicht seine Hose gezogen hat. Also, die kennt den ja gar nicht. Die sind alle vernünftig, alles gute Jungs. Ja. So, ne? Und das ist immer daran, sieht man mal, wie das dann diese Wirkung nach außen einfach so oft nicht stimmt, wenn man die Leute einfach mal. Und das ist überall so, sprich mit den Leuten. Also, klar, du kommst nicht an jeden ran, aber sprich mit den Leuten. Urteile nicht oder. Entscheide über die, sprich mit ihnen einfach, dann weißt du, wie der tickt. So.
Das ist tatsächlich so. Und es trifft ja auch im normalen Leben irgendwie immer so auf einen zu. Zum Beispiel, ich heiße Aurel, das ist ein Name, der jetzt nicht so typisch war. Und ich weiß immer noch, bevor ich irgendwo hinkam und der Leute, ja, Aurel kommt jetzt. Und dann hatten alle immer so ein Bild, wer ist denn Aurel?
Ja.
So, und dann kommt man, das ist eigentlich ein relativ normaler Typ. Und das ist immer so, auch genauso funktioniert es mit Outfits und so weiter. Man ist halt doch immer irgendwie von Vorurteilen gelenkt.
Ja, total.
Wobei ich trotzdem dabei sagen muss, dass es gibt ja auch irgendwie bei Fußballern wirklich immer, und da, ich freue mich auch drüber und ich finde auch, dass wir unsere Gesellschaft das auch ein bisschen appreciaten muss. Ich finde es manchmal auch ziemlich witzig, wenn es von Fußballern so geile Stories gibt, wie, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wer war denn dieser Chaos-Fußballer, der ständig irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Glücksspiel gezockt hat oder irgendwie, es gab immer Stories.
Ja, da gab es ja einige.
Und das finde ich auch ein bisschen geil.
Ja, das ist ja auch, dass die Leute dann irgendwann hören wollen, manche leben dann auch nach diesem Image, was ihnen aufgetragen wird. Oder die wollen das dann extra dann auch so leben, weil die wissen, die Leute denken, ich bin so, dann bin ich halt auch so.
Ja.
Da gibt es schon einige und das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay, weil das ja auch den Gesprächsstoff ausmacht und das auch witzig ist, teilweise so zu beurteilen. Wenn man die Jungs dann aber teilweise auch kennt und weiß, eigentlich sind die ganz nett, anders, komplett auch ruhig, weil ich hatte einen, muss jetzt nicht den Namen nennen, der wirklich nach außen als absoluter Wandervogel und Chaos-Typ bekannt war.
Ja.
War da nach außen auch, aber ich war mit dem oft auf dem Zimmer, also im Trainingslager oder bei Auswärtsspielen und so. Da war mein Zimmerkollege. Es war der netteste und liebste Mensch. Ich hatte eine schwere OP damals. Das war am Spieltag, bin ich umgefallen, hatte eine Arterie, die in der Milz hat geblutet. War eine schwierige Geschichte, müssen wir jetzt nicht ausführen, aber dieser Mensch, dieser Spieler, der als absoluter Chaos-Typ, als schwierig, als sonst, war der Erste, der an meinem Krankenbett saß. Also, und den habe ich wirklich oft im Zimmer erlebt. Nettester und ruhigster Mensch. Nur sobald der in eine Gruppe kam oder in die Öffentlichkeit kam, hat er einen, der war der so wild. Also das gibt auch so diese Two-Face, weißt du? Also,
voll.
Aber im Herzen, und das ist so, was ich eigentlich auch als meine Stärke bezeichnen würde, so diese Menschenkenntnis. Ich erkenne sofort, wenn jemand einen absolut wirklich top, so diesen netten Kern hat, wo er sagt, das ist ja menschlich einfach top, wie sie sich dann teilweise mal so verhalten und so. Weiß ich nicht, aber es ist halt so, du hast diesen harten Kern, wo du merkst, okay, das ist ein Top-Mensch, so, weißt du?
Man ist ja dann in dem Fall irgendwie, sind die Leute halt auch Opfer ihrer Umstände. Und in Deutschland sind wir auch, ich weiß nicht, auf der einen Seite wünschen wir uns irgendwie immer, sagen wir, ah, es ist so langweilig und wir brauchen gerade so auch bei Fußball, ne, wir brauchen wieder Charaktere, ne? Ja. Aber sobald die Charaktere dann da sind, sind sie irgendwie plötzlich die Problemkinder. Ist auch super strange. Ja.
Marco Arnautovic war das übrigens. Ich kann den Namen nennen.
Ah,
ich habe ja was, Positives gesagt.
Ich hab doch zu der Zeit in Österreich studiert. Das heißt, Arnautovic war.
Also ich habe ja was Gutes erzählt, also kann man ja auch den Namen nennen.
Ach geil, das war so, ja, der war, der hatte auch eine krasse irgendwie Geschichte.
Ja, ganz, ganz feiner Mensch. Also das kann man auf jeden Fall feststellen.
Spielt er noch? Der
spielt bei Inter Mailand.
Ah, wirklich? Der spielt bei Inter Mailand?
Ja, der hat schon
immer
mal.
Noch.
Ja, ja.
Der hat noch die Kurve wiederbekommen.
Ja, ja. Der hat ja wirklich noch jetzt die letzten Jahre richtig gut gespielt. Ist da noch Menge, hat noch mal jetzt einen Vertrag. Ich glaube, ist jetzt auch 34 oder so. Also.
Krass.
Der hat sich auch ganz gut entwickelt. Ich wollte dich eigentlich noch.
Ja.
Jetzt sind wir schon relativ am Ende der Folge. Wir haben so viele schöne Sachen auch schon besprochen. Auch mal nach einem negativen, so nach deinem schlimmsten Erlebnis, was du hattest, fragen. Aber ich würde sagen, wir haben ja noch eine Folge vor uns.
Ja.
Nächste Woche, die letzte. Da freue ich mich schon drauf. Nicht, dass es die letzte ist, aber dass wir uns da nochmal wiedersehen. Da frage ich dich dann danach.
Frag mich.
Wir haben aber vor zwei Folgen, in der zweiten Folge haben wir ein, zwei Spiele gespielt. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge auch nochmal zumindest ein Spiel machen. Nicht, dass wir das hier komplett vergessen.
Sollen wir den Perversomat machen? Also wir haben ja hier so einen Fragenautomaten. Letztes Mal kamen da eh nur so Perverso-Spiele raus.
Da habe ich Bock drauf.
Ja, man fühlt sich direkt unzufrieden berührt, wenn man ihn dreht, aber.
Müssen wir wieder so einen Euro reinschmeißen?
Okay. Ja, beantworten wir beide einfach, oder?
Ah, drehen, guck mal.
So, jetzt kullert hier gerade irgendwie unsere Fragenkugel raus.
Was tut sie? Ich.
Ah, ich gebe dir.
Okay. Ich lerne mir noch was über dich kennen.
Eieiei.
Hast du andere schon mal schlecht gemacht, um selbst besser dazustehen?
100%. Ich glaube ja, 100% ist mir, ich habe da neulich mal reflektiert drüber. Also es ist jetzt nicht mein Streckenpferd oder sowas, was ich meiner Persönlichkeit besonders zuschreiben würde. Aber ich glaube, wenn man mal reflektiert und so weiter, dann macht man das aus Versehen, ohne das zu wollen. Sondern auch um sich irgendwie selber irgendwie Situationen schön zu reden und so weiter. Wie man eben sagt, man ist immer in seiner Perspektive manchmal gefangen. Und dann, wenn man dann irgendwie Jahre später, glaube ich, reflektiert und denkt, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das? Das stimmt doch einfach gar nicht. Ja. Und zack, merkt man, dass man aus Versehen andere Leute schlecht gemacht hat, ja, um sich selbst besser zu fühlen.
Ja, ja.
Also wer das nicht macht, Chapeau, aber es ist auf jeden Fall definitiv nichts, glaube ich, was ich jetzt irgendwie dauerhaft irgendwie oft mache, aber es ist mir bestimmt schon passiert. Ja. Ja.
Okay.
Du?
Die Frage war an dich.
Ist passiert.
Es ist ja zwangsläufig so, dass man bei dem, was ich gemacht habe oder auch so, ich glaube, du machst es ja nur bei Leuten, wo du Konkurrenz empfindest.
Ja.
Ne? Und das ist zwangsläufig im Fußball so, dass du eine Position spielst, wo es im Kader auch noch andere Spieler gibt, die diese Position spielen.
Ja.
Und unterbewusst habe ich sicher auch schon mal anders schlecht gemacht. Aber ich habe es nie an höchster Stelle gemacht. Ich habe es nie vor dem Trainer gemacht oder vor dem Präsidenten oder so. Das war nicht mein Ding. Aber so mal vielleicht unter den Mitspielern so, dass man da so ein bisschen das so steuert, dass man vielleicht jemanden aus seiner Konkurrenz, gerade wenn du dann mal ein paar Spiele nicht von Anfang an gespielt hast und dann unbedingt spielen wolltest und dass die Spiele an sich auch gar nicht so gut liefen, schon nochmal irgendwie darauf aufmerksam gemacht hat, dass der ja gar nicht so gut spielt auf meiner Position. So unterschwellig halt. Aber bewusst und an höchster Stelle habe ich das nie gemacht.
Nee, ich glaube, das ist wirklich was unterbewusst irgendwie passiert, um sich seine eigene Position schön zu reden und seinen eigenen.
Ja.
Und es gibt aber definitiv Leute, die sind einfach fiese Drecksarschlöcher und die machen das mit guter Überzeugung.
Ja.
Okay, eine Runde machen wir noch, oder?
Eine machen wir noch zum Abschluss. Das hast du raus, ne? Mit dem Drehen.
Ja, ja. So. Okay. Wovor drückst du dich schon immer?
Ich drücke mich eigentlich nicht von nichts Bestimmten. Ich bin nur jemand, der, wenn Sachen anliegen, wo ich jetzt nicht den Plan von habe, aber ich weiß, ich muss sie erledigen,
ja,
dass ich die wirklich so vor mir herschiebe, bis dann wirklich so dieses, bis es nicht mehr geht, ne? Also wirklich, bis da die letzte Mahnung kommt. So.
Exakt.
Das ist bei mir so krass, das schiebe ich dann so vor mir her. Und ich habe es immer im Kopf auch, mich belastet das auch.
Ja.
Wie du vorhin gesagt hast, auch mit dem Bauchschmerz, mit den Hausaufgaben.
Krass.
So, weißt du, es gibt Hausaufgaben, du machst sie aber nicht, weil das kannst es vielleicht nicht oder hast keinen Bock drauf und schiebst es vor dir her.
Genau das sage ich auch. Mir gibt es offensichtlich keine Befriedigung, etwas zu erledigen, was mir keinen Spaß macht.
Ja.
Also weißt du, genau wie du sagst, irgendwie Rechnungen, Steuer, alle Sachen, so bürokratische Sachen erledigen, Ordnungen machen, so ich, es belastet mich, aber ich kann es nicht erledigen. Ja. Es macht mich, es fällt mir sehr schwer. Es gibt mir irgendwie auch keine Belohnung, einen Brief zur Post zu bringen.
Ja.
Macht, gibt, wenn ich den eingeschmissen habe, bin ich nicht, oh, erledigt, ja, sondern ich bin so, okay, ich hab's gemacht, scheiße, jetzt habe ich, jetzt ist weg, aber ich will nichts erledigen, ja, so Sachen. Oh.
Genau, du sagst mit Brief so, ich weiß dann ganz genau, du kriegst Post, machst auf und das ist so eine Sache, die ist, weiß ich, unangenehm oder zu viel Aufwand oder
Brief
so.
Brief eröffnen, ja.
Und musst irgendwas bearbeiten und zurückschicken und so. Und natürlich weiß ich, dass es wichtig ist, weil es muss gemacht werden. Ja. Deswegen weiß ich auch immer genau, wo ich den Brief dann hinlege. Ich weiß genau im Kopf, wo der ist. Und aber dann liegt er da so einen Tag, der liegt da 3 Tage, 5 Tage. Das dann aber zu erledigen, das schiebe ich so von mir her. Und ich habe es teilweise schon mal geschafft, also sowas auch direkt zu machen. Und es hat sich wirklich befreiend ja auch angefühlt.
Immer wenn ich alles erledigt habe, ist geil.
Und dann denke ich mir, okay, warum machst du nicht immer so? Und beim nächsten Mal liegt das wieder dann 10 Wochen da.
Exakt das. Und es ist so, ich kann mir vielleicht schon 100 Sachen eigentlich erledigen sollte. Und ich kann, es nervt mich so sehr. Und ich wünschte, da wäre ich anders. Ich wünschte wirklich, da wäre ich anders. Ich wünschte, mir würde es einfach Freude bereiten, Dinge zu erledigen, aber ich schaff's nicht.
Und was mir jetzt noch einfällt, wo wir es dabei sagen, der Hund will raus.
Ja, genau, während ihr hier gerade denkt, unsere Magenknurren, es ist der Hund. Ja,
genau, wir hören gleich auf, Digga. Wir sind gleich fertig. Jetzt habe ich natürlich vergessen wegen dir. Nein, wovor ich mich nicht drücke, ich hab's echt vergessen. Irgendwas wollte ich sagen, aber ich hab's vergessen.
Schaffst du es nächste Woche, dich dran zu erinnern?
Bestimmt.
Oh, er bellt sogar schon, er bellt schon nur so. Heute 1+1 plus Hund.
Plus Gedächtnislücken.
Ja, Maus, jetzt komm. Wir werden hier gerade wirklich von einem Hund angeknurrt.
Er will auch mitmachen. Ist doch 1+1+1. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir müssen jetzt Brinkmann an die frische Luft bringen. Das war 1+1+Hund. Nächste Woche, damit, was Felix vergessen hat, woran er sich erinnern wird, wir sprechen über unsere, naja, vielleicht gruselige, schlimme Ereignisse, die uns schon passiert sind. Aber wir gehen auch raus mit einer Menge Spaß, da bin ich mir ganz sicher, oder?
Auf jeden Fall. Wir werden auch noch mal spielen bestimmt nächste Woche, das macht auch immer Spaß. Und dann freuen wir uns auf die letzte Folge 1+1 mit
plus Hund, Freundschaft auf Zeit.
Aurel Merz und
Felix Groß.
Jawohl.
Tschüss.
Na, wie war's?
Ja, 4. Folge. Ich habe die Befürchtung, dass es auf eine Freundschaft hinauslaufen wird. Ich glaube, dass wir einen sehr guten Gesprächsfluss haben, dass uns die Themen nicht ausgehen und dass wir uns beide sehr wohlfühlen dabei.
Wir kennen uns ja langsam. Wir haben viel miteinander geredet. Ich habe schon mehr mit ihm geredet als manchen Freunden von mir dieses Jahr. Witzigerweise. Mir ist auch gefallen, dass er einen sehr guten, trockenen Humor hat. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich hätte Bock mal mit ihm ein Bier zu trinken, weil ich finde, das ist hier ja, was ist ja ein anderer Rahmen. Ich meine, wir haben uns schon mal in einem anderen Rahmen kennengelernt. Ich hoffe auch ein bisschen, dass wir Schlag den Star gegeneinander spielen. Und da dann, klar, dann äschere ich ihn da komplett ein, ne? Verliert komplett, unglaublich gegen mich. Und dann hab ich ja schon gesagt, dann lade ich ihn zum Essen ein. Er meinte ja, er wird dann erstmal eine Zeit brauchen dafür, aber die gönne ich ihm. Und dann hoffe ich, trinken wir mal ein Bier.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Storys über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.